Yesterday, President Trump proclaimed peace. Today, he warned of violence. Such is the precarious nature of the president's Middle Eastern peace deal. Here is the president earlier today when he was asked how long it will take for Hamas to disarm and if he was confident that will happen.
Well, they're going to disarm, and because they said they were going to disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. We have told them we want to disarm, and they will disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violently.
Tina, was hören wir da?
Das ist eine News-Sendung von CBS News. Und der Moderator sagt da, dass nach der Ankündigung vom Frieden im Nahen Osten zwischen den Israelis und den Palästinensern bereits erste Probleme auftauchen. Offenbar will sich die Terrororganisation Hamas nicht entwaffnen lassen, obwohl das ein Teil ist von Donald Trumps 20-Punkte-Plan. Der Donald Trump sagt da, wenn das nicht passiere, dann würden die Amerikaner die Hamas entwaffnen und wenn nötig auch mit Gewalt.
Es ist Mittwoch, der 15. Oktober 2025 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Es freut mich, Tina Kempin-Reuter zu begrüßen. Tina ist Professorin für Politikwissenschaft an der University of Alabama at Birmingham. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Rösser International vom «Tagesanzeiger». Guten Tag, Tina.
Hoi, Christoph.
Tina, wir haben es am Anfang gehört, es gibt bereits Probleme bei dem Waffenstillstand im Gazastreifen. Um was geht es da?
Am wichtigsten ist wahrscheinlich, dass die Hamas die sterblichen Überreste von mehreren israelischen Geiseln noch nicht zurückgegeben haben, was sie eigentlich versprochen haben. Also es geht um etwa 28 tote Israeli und die Hamas hat eigentlich gesagt, dass sie das werden zurückgeben, aber bis jetzt haben sie nur ein paar wenige Leichen zurückgegeben. Und jetzt sagt Hamas, dass die Leichen unter den Trümmern begraben sind. Ob das zutrifft oder nicht, das wissen wir nicht genau, weil es halt die Situation sehr schwierig ist zum Einschätzen. Auf jeden Fall hat Israel bereits reagiert und die humanitäre Hilfe eingeschränkt. Und ja, die Situation ist schon wieder ein bisschen am Bröckeln.
Und das ist nicht alles. Offenbar hat Hamas auch öffentlich Hinrichtungen durchgeführt.
Ja, genau. Und das ist gefilmt worden und im Netz verbreitet worden. Maskierte Hamas-Angehörige haben 7 Personen vor dem Publikum hingerichtet. Und dabei sollte es sich laut Hamas-Angaben um Personen handeln, die mit den Israelis zusammengeschafft haben.
Lassen wir nochmal rein dazu bei CBS News.
Hamas fighters have regained control of parts of Gaza City and have carried out violent reprisals. A Reuters dispatch confirmed a video circulating online of Hamas fighters killing 7 men in full public view.
Offenbar probiert Hamas, die Teil vom Gazastreifen wieder unter ihre Kontrolle zu bringen, wo die israelische Armee bereits zurückgelassen hat, also die Teil vom Gazastreifen, wo sich die israelische Armee zurückgezogen hat. Gleichzeitig sind 3 Palästinenser bei einem israelischen Drohnenangriff ums Leben gekommen. Tina, sind jetzt das die letzten Zuckungen in dem Krieg oder ist der Waffenstillstand brüchig und darum gefährdet?
Das sind auf jeden Fall besorgniserregende Signale. Und sie sprechen in meinen Augen stark dafür, dass der Waffenstillstand bereits unter Spannung steht und dass nicht wirklich eine ruhige Endphase vom Krieg ist. Also es geht der Hamas wirklich um die eigene Existenz. Also die Kräfteverhältnisse sind asymmetrisch und darum fühlt sich die Hamas gezwungen, sofort ihre Macht wieder aufzubauen, um nicht marginalisiert zu werden. Und beide Seiten haben natürlich eine starke Motivation, Verstöße so auszulegen, als ob die andere Seite den Bruch oder eine Abweichung, also jeder Fehler oder jede Abweichung wird sofort als Bruch ausgelegt und grosse Vertrauensdefizite sind um. Und ja, die Mechanismen zur Konfliktvermeidung, also Überwachung oder Kontrollen und so weiter, externe Garantien sind noch sehr schwach ausgeprägt.
Donald Trump, der US-Präsident, hat aber natürlich keinen Zweifel offen lassen, dass jetzt der Krieg zu Ende sei und dass der Frieden anfange. Er hat das sehr deutlich formuliert am Montag, wo er vor der Knesset, dem israelischen Parlament, geredet hat. Und er hat sogar von einem goldenen Zeitalter geredet, wo jetzt in der Region anfangen soll.
And after so many years of unceasing war and endless danger, Today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace. It's an incredible triumph for Israel and the world to have all of these nations working together as partners in peace. Generations from now, this will be remembered as the moment that everything began to change, and change very much for the better. Like the USA right now, it will be the golden age of Israel and the golden age of the Middle East.
Tina, wie siehst du das? Jetzt, 48 Stunden gut, nach dem Trump, seinem grossen Tag im Nahen Osten, kommt jetzt der grosse Friede?
Ja, ist eine gute Frage. Ich hoffe es, aber ehrlich gesagt bin ich nicht sehr optimistisch. Also klar ist, dass sich ein neues, aber sehr fragiles politisches Fenster aufgetan hat. Ob mehr daraus wird, hängt in meinen Augen von zwei Faktoren ab. Also als erstes eben Trumps Auftritt vor zwei Tagen ist natürlich perfekt inszenierter aussenpolitischer Moment gewesen. Also Geiselbefreiung, symbolischer Handschlag, internationale Kamera und Leute, also Celebrities, oder? Und dann die Überschrift «Historic Peace Framework». Und das ist natürlich sehr attraktiv politisch, oder? Und er erinnert mich an George W. Bush, seine Mission Accomplished Banner, die er hat im Irakkrieg 2003 über dem Schiff. Das ist ja dann auch erst der Anfang gewesen. Also die Realität in meinen Augen ist, wenn der Waffenstillstand ein grosser und wichtiger Schritt ist, ist das eigentlich der dreifache Teil gewesen. Also der Trump hat eine Bühne geschaffen, das muss man ihm zuhalten, aber noch keine tragfähige Architektur.
Aber ist das jetzt der Anfang vom Frieden oder ist es nur eine Gefechtspause?
Ja, das wird sich zeigen. Aber wie gesagt, es häufen sich ja schon die Anzeichen, dass der Waffenstillstand extrem zerbrechlich ist und dass kein Vertrauen besteht zwischen den beiden Seiten. Und ja, in gewisser Weise ist der Waffenstillstand, wie gesagt, der Anfang von einem Schachspiel. Und jetzt hat bereits der nächste Zug begonnen. Und das sehen wir jetzt halt, wie es dann rauskommt.
Du sagst, ein Schachspiel, wir stehen am Anfang. Was muss passieren, dass wirklich aus dem Waffenstillstand ein Friede wird? Ein Römi im Schachspiel in dem Sinn.
Ja, genau. Also zentrale Fragen, wie eben die Entwaffnung von der Hamas oder auch die Übergangsverwaltung mit palästinensischer Teilnahme, Wiederaufbau von der, und arabische Finanzhilfe, Sicherheitsgarantien, politische Statusverhandlungen, wie eben all die Themen, die auch in diesem Plan sind, die müssen gelöst werden. Im Moment ist einfach das Problem, dass keiner von diesen Pfeilern heute belastbar ist. Oder? Die arabischen Staaten sind extrem vorsichtig und knüpfen ihr Engagement an klare Sicherheitsgarantien und auch palästinensische Eigenverwaltung. Und Israel will, dass Hamas nicht zurückkehrt, aber auch keine dauerhafte internationale Verwaltung, oder, wo natürlich die Handlungsspielräume von Israel einschränken würde. Die palästinensische Seite ist gespalten zwischen der Fatah und Hamas. Und Hamas will ihre Macht nicht einfach so freiwillig abgeben. Das haben wir jetzt ja gesehen in den letzten paar Stunden und Tagen. Und die USA haben eigentlich keinen robusten multilateralen Mechanismus installiert, der diese Vorstöße sanktionieren oder Vertrauen schaffen könnte. Also es muss noch extrem viel passieren, dass Frieden aus dem Waffenstillstand wird.
Du hast von Problemen geredet, die bestechen. Was sind jetzt gerade die grössten Gefahren aktuell, dass der Krieg wieder losgeht?
Ja, also beide Seiten, Hamas und Israel, nutzen eigentlich die Verstöße als Vorwand zur Eskalation. Also militärisch gesehen reicht ein kleiner Funke, um das Feuer wieder anfachen. Auch politisch ist der Waffenstillstand ein Kartenhaus. Also jede grössere Verschiebung könnte das Kartenhaus zum Einsturz bringen. Und wie gesagt, also die Hamas will ihre Herrschaft sichern, die wollen sich nicht kampflos ergeben oder eine Übergangsregierung akzeptieren. Und es hat ja auf der israelischen Seite Hardliner, die finden, jetzt müssen wir die Arbeit zu Ende führen, was immer auch das heisst. Und die sind nicht happy mit dieser Waffenruhe im Moment. Also auch regionale Akteure wie Iran oder Hisbollah könnten versuchen, den Prozess zu destabilisieren, obwohl die ja im Moment ein bisschen weniger wichtig sind. Aber also ich könnte mir vorstellen, dass das wieder eine Möglichkeit ist, aktiv zu werden für die regionalen Akteure. Und halt innenpolitisch, oder? Trump, sein Plan hängt sehr stark an seiner Person. Und ja, es sollte wenn er jetzt Interesse würde verlieren oder innerpolitisch unter Druck gerät. Also, oder er hat ja gesagt, ja, Amerika kommt dann und tut die Entwaffnung. Ich weiss nicht, ob das innerpolitisch möglich wäre, dass die amerikanische Verfolgung ihn da würde unterstützen. Und darum ist, ja, ist wirklich, ist ein bisschen unklar im Moment, wie es weitergeht. Aber es hat sehr grosse Gefahren, dass nicht der ganze Krieg, so wie wir es gesehen haben, oder, aber so Gewalt eigentlich weitergeht.
Du hast den Trump angesprochen und seine Rolle. Ist es wirklich denkbar, traust du ihm zu, dass er sich da einknüllt in die Nahost-Thematik? Oder ist jetzt das ein Eintagsflug mit seinem grossen Tag am Montag?
Ist noch schwierig zu sagen. Also, die Erfahrung zeigt eigentlich, dass die Nahostpolitik extrem frustrierend kann sein, weil meistens auf einen Schritt vorwärts kommen zwei, die rückwärts gehen. Und vieles erinnert ja an Oslo-Friedensprozess von den 90er Jahren. Da hat man jahrelang verhandelt und wirklich wichtige Zugeständnisse gemacht, aber sehr viele wichtige Entscheidungen dann auf später verschoben und wo dann der Fortschritt ausgeblieben ist, haben wir die zweite Intifada gesehen, also wieder Gewalt, oder? Und die Erfahrung zeigt auch, dass der Trump jetzt nicht wirklich ein Ausdauersportler ist und dass er halt sich rasch wieder neue Themen zuwendet. Aber ich hoffe natürlich, dass wir positiv überrascht werden.
Wir haben den Faktor Hamas mehrmals angesprochen. Was soll aus dieser Terrororganisation werden? Kann man mit denen überhaupt verhandeln?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Also, wie gesagt, Hamas ist ja nicht einfach verschwunden, oder? Im Moment sind sie aus. Man hat sie nicht einbezogen in die Verhandlungen. Das ist in meinen Augen auch richtig. Aber man muss schon sehen, oder? Die Hamas ist nicht nur eine Terrororganisation, die militärisch wichtig ist, sondern sie hat tiefe lokale Strukturen, also Verwaltung, Polizei, Versorgungsnetzwerke, ideologische Bindungen und so weiter. Also, das schafft wirklich ein Dilemma für die Verhandlungs- und Übergangsmodelle. Also, wie gesagt, Direktverhandlungen mit der Hamas sind im Moment ausgeschlossen. Aber indirekte Verhandlungen könnten eventuell, also eben über Katar oder Ägypten oder auch die USA, könnten vielleicht zu etwas führen. Also, das ist häufig so bei Friedensabkommen, dass eigentlich Terrorgruppen zuerst nicht einbezogen werden, aber vielleicht indirekt. Also, wenn man jetzt zum Beispiel die IRA in Nordirland schaut oder auch die FARC in Kolumbien. Und das hat man auch schon so gemacht mit der PLO damals in den 60er Jahren. Die hat man die hat zuerst als Terrorgruppe gesehen und dann in den 80er Jahren hat PLO sich politisch transformiert und ist eigentlich seit dem Oslo-Prozess der anerkannte Verhandlungspartner von Israel und auch von der internationalen Gemeinschaft. Also das in gewissen Beziehung steht Hamas an einem ähnlichen Scheideweg, eben weiter Gewalt und oder politischer Wandel, der dann je nachdem könnte zum Frieden führen.
Du hast Ägypten und Katar erwähnt. Könnte der Araber da eine konstruktive, eine wichtige Rolle übernehmen im Gazastreifen?
Ich würde sagen, ja, generell schon. Aber die Rolle ist natürlich politisch heikel und muss an klare Bedingungen geknüpft werden. Also finanziell könnten vor allem Golfstaaten mithelfen mit dem Wiederaufbau. Und Länder wie Ägypten und Jordanien haben langjährige Erfahrung im Umgang mit Gaza und der Palästinensergebiet. Also, sie könnten zum Beispiel Sicherheitskräfte schulen oder Grenzmanagement übernehmen und so weiter und so fort. Aber auch dort, oder, gibt's Problem. Kein arabischer Staat will Besatzungsmacht werden. Sie betonen, dass Palästinenser selber müssen Leid übernehmen, wie du, zum Beispiel durch PLO. Die Araber sind ja immer so ein bisschen, auf die einen Seite haben sie häufig die Palästina als Thema vorgebracht, um auch gegen Israel zu arbeiten. Aber handkerum hat sich eigentlich niemand wirklich für Palästinenser eingesetzt. Das sieht man zum Beispiel mit diesen vielen Palästinenser, die in früheren Konflikten geflüchtet sind und in den Ländern, wo sie sich dann angesiedelt haben, eigentlich außer Jordanien, hat ihnen niemand das Bürgerrecht gegeben, oder? Also, und zudem ist natürlich der politische Rahmen offen. Also viele arabische Staaten knüpfen ihre aktive Beteiligung ab Fortschritt in Richtung Zwei-Staaten-Lösung. Und ja, das ist im Moment eben, dass das immer noch weit weg, dass das überhaupt besprochen wird.
Auch der Trump will eine Struktur schaffen. Er redet von einem sogenannten Board of Peace, wo der Frieden soll durchsetzen. Was ist das Board of Peace? Auf Deutsch ungefähr ein Friedensrat.
Also ist eine Art Verwaltungsrat für den Gazastreifen, also Übergangsregierung plus Aufsichtsgremium plus Finanzkontrollstelle. Und der Vorsitz für das Board of Peace beansprucht Trump selber. Wer sonst noch dabei sein soll, ist eigentlich noch unklar. Also wahrscheinlich ausgewählte arabische Staaten, zum Beispiel Ägypten, Saudi-Arabien, Katar, sind wahrscheinlich dabei. Und dann sicher irgendwie EU oder internationale Partner und Vertreter von einer palästinensischen Übergangsverwaltung, eben wie gesagt die PLO, Technokraten, je nachdem vielleicht sogar UNO oder sonst etwas, Weltbank als Beobachter. Und auch der Name Tony Blair hat die Runde gemacht, also der frühere britische Premier, und auch der ägyptische Unternehmer Sami Saviris, der ja in Andermatt gross investiert hat, ist mal aufgekommen.
Und was macht denn das Board of Peace genau und vor allem konkret?
Also das sollte das Komitee überwachen, das konkret und vor Ort für den Wiederaufbau vom Gazastreifen zuständig wäre. Also das heisst eigentlich, eine Organisation zu schaffen, die heisst dann Gaza International Transitional Authority, wo die Idee wäre, ein UNO-Mandat anstreben und dann 5 Jahre die höchste politische und rechtliche Autorität zu Gaza zu sein. Also so ähnlich eigentlich wie damals im Kosovo.
Hat das sogenannte Board of Peace, respektive die untergeordnete Gaza Transitional Authority, überhaupt Macht, um auf Israel und Hamas einzuwirken?
Ja, das sehen wir. Also der Trump hat auf jeden Fall ein Druckmittel, weil die USA ist ja ein überlebenswichtiger Alliierter von Israel, wo ja international immer mehr isoliert ist. Und Geld ist natürlich auch ein gutes Mittel, aber das Board of Peace und die internationale Übergangsverwaltung haben natürlich keine echte Macht, weder über Israel noch über Hamas. Also der Einfluss ist vor allem politisch und finanziell und sie können koordinieren, Gelder lenken und den Verstöss öffentlich machen, aber ohne militärisch oder völkerrechtlich verankerte Durchsetzungsbefugnis hängt eigentlich alles davon ab, ob die USA, die arabischen Staaten und Israel politisch an einem Strang ziehen. Und es ist in dem Sinn eher ein Hebel, würde ich sagen, kein Machtinstrument, oder? Und darum, wir müssen jetzt schauen, wie das weitergeht und ob eben die alle miteinander am gleichen Strang ziehen. Die Geschichte zeigt, dass das nicht einfach ist, sagen wir es mal so.
Wenn wir das noch ein bisschen vertiefen, du hast Tony Blair erwähnt, der frühere britische Premierminister, ist im Gespräch als Chef der Gaza International Transitional Authority, der den Job vor Ort machen soll.
Ja, das haben der Economist und auch die israelischen Medien berichtet, dass der Tony Blair eben die Leitung von dem Komitee übernehmen soll. Aber das hat natürlich der Trump, also will das natürlich bestimmen und auch mit der Absprache mit Israel und arabischen Ansprechpartnern.
Und der Trump hat sich noch nicht festgelegt.
You know, at first I want to find out that Tony would be popular with all, because I just don't know that. And I like Tony, I've always liked Tony, but I want to find out that he's an acceptable choice to everybody.
Das ist also der Donald Trump in der Air Force One. Man hört zu den Hintergrundgeräuschen. Er hätte gerne jemanden für den Job, der von allen akzeptiert wird. Und das Handicap von Blair ist natürlich, dass er vehement für den Irakkrieg 2003 eingetreten ist und dort mal die Lüge von Saddam Hussein seine Massenvernichtungswaffen als Wort verbreitet hat.
Ja, darum gibt es auch Kritik an der Wahl von Blair in der arabischen Welt. Ihm haftet auch der Geruch vom Kolonialismus an, weil der Palästina ist ja mal eine britische Kolonie gsi.
Der BBC-Journalist James Lansdale, der Tony Blair seit Jahren eng begleitet, findet aber, dass der frühere Premier sehr viel mitbringe, wo ihn für den Job qualifiziere.
I can't think of any other former Western leader who.
Er ist der einzige frühere westliche Regierungschef, der das Vertrauen der Amerikaner genießt, das Vertrauen der Golfstaaten und der überhaupt eine Art von Beziehung zu den Palästinensern hat. Inwieweit sie ihm vertrauen, ist unklar. Sie fühlten sich damals, als er Sonderbeauftragter war, benachteiligt. Aber Blair erfüllt einfach viele Kriterien.
He ticks an awful lot of boxes.
Es gibt aber auch palästinensische Stimmen, die sagen, das können sie selber, da den Wiederaufbau von Gaza organisieren. Zum Beispiel der palästinensische Politiker und Arzt Mustafa Barghouti.
Well, we don't have all the details of the American plan, but if it is true about appointing Mr. Tony Blair to be some sort of a governor of Gaza, that is absolutely unacceptable, and it makes no sense whatsoever, because Palestinians don't need another colonial power to rule them. Palestinians are quite capable of running their own affairs, and at the end of the day, once the war is over, we need to have new elections within a period of no more than 1 year, because Palestinians have the right to choose their leaders freely and democratically.
Der Mustafa Barghouti will also nichts wissen vom Gouverneur Blair, wenn er sagt, die Palästinenser können das sehr wohl selber regeln, ihre Angelegenheiten, und man muss innerhalb von einem Jahr wählen. Tina, was findest du zu der Person Blair?
Also Erfahrung würde in der Region würde er zumindest mitbringen. Also nach seinem Rücktritt 2007 als Premier von Großbritannien ist er direkt zum Sondergesandten worden für den Nahen Osten im Auftrag vom damaligen Nahost-Quartett, also von der USA, EU, UNO und Russland. Und seine Aufgabe war auch, im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zu vermitteln.
Ja, und der Tony Blair bringt noch etwas Wichtiges mit, nämlich die Erfahrung vom erfolgreichen Vermittler. Hilft es allenfalls, dass er in Nordirland Frieden stiften konnte?
Ja, das würde ich sagen, ja, mal. Er hat sehr viel mitgeschafft und auch wirklich seine Beteiligung ist sehr wichtig gewesen beim Karfreitagsabkommen in Nordirland. Und er hat auch damals wirklich sehr viel Lorbeeren für sein diplomatisches Verhandlungsgeschick bekommen. Also, wo er wirklich zusammen mit dem irischen Premier Bertie Ahern und dem US-Präsident Bill Clinton den Friedensprozess in Nordirland durchgebracht hat. Und ja, offenbar würde Blair unter dem US-Präsident Donald Trump das gern wiederholen.
Du hast dich wissenschaftlich mit dem Karfreitagsabkommen auseinandergesetzt, das Abkommen, das eben Blair vermittelt hat und Frieden gebracht hat in Nordirland. Was braucht es, damit ein Frieden erreicht werden kann?
Ja, also der Vergleich mit dem Karfreitagsabkommen kann unter Umständen wirklich aufschlussreich sein. Entscheidend ist damals der politische Wille auf allen Seiten, also Risiken einzugehen und auch Kompromisse zu schliessen. Also eben Führungspersonen wie Tony Blair, Bertie Ahern, John Hume und auch eben die Vertreter der Konfliktparteien haben den Schritt gemacht, trotz massivem Misstrauen. Zudem hat das Karfreitagsabkommen neue Institutionen zur Machtteilung geschafft. Und wie gesagt, auch das haben wir vorher schon besprochen, dass die paramilitärischen Gruppen über politische Flügel ins ganze Abkommen eingebunden worden sind. Also Sinn Féin, wo ja mit der IRA direkt verbunden war. Und der Prozess ist auch international langfristig unterstützt worden, insbesondere durch die USA, aber dann auch durch die EU und Irland. Also wirklich politische Garantien, finanzielle Hilfe und neutral ist einzurollen. Also der Frieden ist auch gesellschaftlich verankert worden, wie zum Beispiel durch Referenden, Bildungsprogramme und Anerkennung von beiden Identitäten. Also es ist wirklich ein Rundumschlag gewesen und das ist eigentlich das, was wir vielleicht eben jetzt bräuchte im Nahostkonflikt.
Ja, was heisst das jetzt übersetzt auf den Gaza-Krieg, respektive den Waffenstillstand und die Friedenspläne?
Ja, also, wie gesagt, also ein stabiler Frieden braucht einen echten politischen Willen, und zwar bei allen Beteiligten, also israelisch, palästinensisch und internationale Akteure. Und das muss über einen Waffenstillstand rausgehen. Es braucht verlässliche Institutionen, also wie gesagt, eine Übergangsverwaltung mit klarer Gewaltenteilung und internationale garantierter Sicherheit, wo wirklich die Macht dann auch fair verteilt. Und alle relevanten Akteure, und das heisst eben auch Hamas oder idealerweise ihre politischen Vertreter, müssen in irgendeiner Form adressiert werden, durch die Integration in eine Übergangsordnung oder einen klaren Entwaffnungsmechanismus, um eben so Spoilerrollen zu verhindern. Und ohne dauerhafte Garantie durch die USA, die arabischen Staaten und EU, UNO und so weiter, wird der Prozess instabil bleiben. Und schließlich muss dann auch eben die palästinensische Zivilgesellschaft eingebunden werden, wie jetzt da zum Beispiel die Wahlen, damit die Vereinbarungen nicht nur auf Eliteebene existieren, sondern auch gesellschaftlich tragbar sind. Und nur wenn all diese Elemente zusammenspielen, kann Gaza eine ähnliche Chance auf nachhaltigen Frieden erhalten, wie es jetzt in Nordirland.
So wie es du schilderst, ist das alles sehr schwierig. Aber trotzdem, wie stehen die Chancen? Allenfalls besser als bei diesen Oslo-Gesprächen in den 1990er Jahren?
Ja, es ist noch zu früh zu sagen. Klar gibt es einige neue Chancen, aber auch tiefere Hürden wie damals in den 90er Jahren. Also die neuen Chancen sind zum Beispiel eben die Einbeziehung von den arabischen Staaten und auch starker internationaler Druck. Also der ist viel stärker. Hankerum ist natürlich das Vertrauen viel tiefer erschüttert, wenn man gesehen hat, wie viele Tote das es jetzt gegeben hat in diesem Krieg. Die politische Landschaft ist viel mehr zersplittert. Und auch die Realität vor Ort ist viel komplizierter wie damals zu Oslo-Zeiten. Und ob eben wieder daraus ein stabiler Friedensprozess wird, hängt eigentlich davon ab, ob die neuen Hebel, die wirklich belastbar sind und ob die können übersetzt werden in neue Strukturen. Also, wie gesagt, die momentanen politischen und regionalen Dynamiken müssten sich in eine tragfähige Struktur überführen lassen. Und im Moment ist noch alles offen, würde ich sagen.
Tina, danke vielmals. Bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Markus Zuber aus Chüttigen. Und sie bringt uns zurück zur amerikanischen Innenpolitik. Der Markus Zuber möchte nämlich wissen, ob sich einzelne Bundesstaaten aus den Vereinigten Staaten könnten verabschieden. Also ob sie aus den USA austreten könnten. Er denkt vor allem an Kalifornien, allein schon als Bundesstaat eine Wirtschaftsmacht und eine der grössten Volkswirtschaften der Welt. Stichwort Silicon Valley. Würde so eine Drohung nicht Druck auf den Trump ausüben? Tina, was hast du dazu zu sagen?
Also rechtlich gesehen ist eine Sezession eigentlich ausgeschlossen. Also die Verfassung von den USA hat kein Austrittsrecht für einzelne Staaten und auch der oberste Gerichtshof hat 1869, also nach dem Bürgerkrieg, amerikanischen Bürgerkrieg, in einem Urteil das festgehalten, dass die Union dauerhaft und unauflöslich sei und kein Bundesstaatsrecht habe, sich einseitig abzuspalten. Also eine Sezession wäre eigentlich nur möglich, wenn der Kongress und die übrigen Bundesstaaten zustimmen und im Grunde eine neue verfassungsgebende Versammlung einberufen würde. Und auch politisch hätte eine Sezessionsdrohung begrenzt Wirkung. Also klar könnte ein Staat wie Kalifornien symbolisch ihren Schritt setzen, also eben durch eine Volksabstimmung oder scharfe politische Rhetorik. Wir sehen das ja auch bis zu einem gewissen Grad, um den Druck auf Washington aufzubauen. Solche Massnahmen können schon Wirkung entfalten. Also vor allem, wenn sie mit wirtschaftlicher und regulatorischer Macht unterlegt sind. Wie du gesagt hast, es ist ja Kalifornien eine der wichtigsten Volkswirtschaften in den USA und extrem gross. Vor allem, wenn es darum geht, eben Tech-Industrie. Und die Unternehmen eigentlich richten sich oft schon jetzt nach kalifornischen Standen, weil eben der Markt so gross ist. Also, und den Hebel haben sie natürlich in der Vergangenheit auch mehrfach benutzt, um bundespolitische Entscheidungen mitzugestalten. Aber wie gesagt, eine formale Austrittsdrohung würde wahrscheinlich das Gegenteil bewirken, weil die US-Innenpolitik extrem polarisiert wird und dann wird das unter Umständen zu einer politischen Eskalation führen. Ja, also ich nehme jetzt mal an, dass der Trump solche Drohung eigentlich auch konfrontativ beantworten würde und nicht mit Verhandlungen. Und ich glaube nicht, dass Kalifornier das auch wählen würden.
Tina, danke vielmals für die Antwort auf die Frage von Markus Zuber. Falls Sie auch Fragen haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Danke vielmals, Tina, und tschüss nach Birmingham, Alabama.
Alles Gute auf Zürich und ciao miteinander.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. In einer Woche gibt hier ein alter Bekannter ein Comeback. Der Philipp Loser redet dann mit der Charlotte Walser, weil ich verhindert bin. Außerdem freut es mich heute ganz besonders, einen weiteren Live-Podcast «Alles klar, Amerika» können hier anzukündigen. Und zwar findet der statt am Mittwoch, am 19. November. Dann schauen wir zurück auf ein Jahr Donald Trump. Wir treffen uns, wie im vergangenen Jahr, wieder im Kraftwerk an der Seelenaustrasse 25 in Zürich. Am 7:30 geht's los. Es freut mich ganz besonders, den können Claudia Brühwiler live vor Ort zu begrüßen. Claudia Brühwiler ist Professorin an der Universität St. Gallen, bekannte USA-Expertin und seit einiger Zeit auch Kolumnistin vom Tagesanzeiger. Außerdem wird der Fabian Fellmann vor Ort mitdiskutieren. Der Fabian war ja bis vor kurzem unser USA-Korrespondent und Ihnen bestens bekannt aus unserem Podcast und natürlich auch aus dem Tagi und allen anderen Tamedia-Titeln. Und selbstverständlich wird das ganze Podcast-Team aus den USA zugeschaltet, also Tina Kempin-Reuter, Charlotte Walser und Martin Kilian. Für Abonnenten ist der Eintritt gratis, alle anderen zahlen 15 Franken. Mehr Informationen finden Sie unter tagesanzeiger.ch/allesklar in einem Wort. Dort können Sie auch Billet bestellen und den Link dazu finden Sie im Beschreib zu dieser Podcast-Folge. Am Mikrofon in Birmingham, Alabama, war Tina Kempin-Reuter. Für die Produktion verantwortlich sind Noah Fenton und Jackie Wechsler. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.